Ja, gibt Leute, die klauen Lampen und so aus dem Hotel, ne? Also das ist ganz, ganz komisch.
Gibt Menschen, die klauen das ganze Zimmer.
Ja, eben, ne?
Die denken, so sie haben das, gemietet raus
und können dann alles mitnehmen. Denken die.
Da war ein Fernseher, ich dachte, ich nehme den mit.
Die Kaffeekapseln und der Fernseher gehören zum gleichen Inventar.
Die Minibar, die nehme ich auch mit. Gefüllt. Wir sind die B-Engel. Hallo Florian von den B-Engeln.
Hallo Yassin von den B-Engeln.
Ja, ich bin Yassin von den B-Engeln, das ist richtig. Und ich muss und ich möchte unseren Zuhörern heute sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Crime Boys.
Ja, ich
Skrr.
Ich begrüße euch auch alle. Wir machen jetzt wieder, wie wir das schon immer mal wieder ab und zu gemacht haben und jetzt mal wieder machen werden. Jeder von uns stellt einen Fall vor, einen Kriminalfall. Und den hören wir uns dann natürlich zusammen an, kommentieren den. Vielleicht wird's ein bisschen witzig, vielleicht wird's ein bisschen spannend, traurig. Alles erlaubt hier an Emotionen. Eklig. Es muss auf jeden Fall nicht immer so mega düster spannend sein. Das könnt ihr woanders hören. Das wird hier nicht der Fall sein. Wir bleiben die B-Engel.
Richtig.
Richtig. Was hast du denn Schönes mitgebracht? Wer soll anfangen?
Ich habe etwas relativ Unterhaltsames diesmal. Also ich in meiner Story geht's ausnahmsweise mal nicht um Tod, weil ein Crime, also eine Straftat, muss ja nicht immer was mit Töten, mit einem Tötungsdelikt zu tun haben.
Ja, korrekt. Ich habe tatsächlich auch keinen Todesfall dabei.
Na, guck mal an, da wird es heute nur mal eine saubere Episode.
Ja, heute wird's gar nicht mal so blutig, du.
Wollen wir einfach der Erste seine Geschichte erzählen oder wollen wir kurz anteasen, wer was so hat?
Ich habe einen Fall dabei vor vier Jahren und in diesem Jahr ist dazu ein Urteil gefallen, der mal tatsächlich bei Aktenzeichen XY war, mit einem Film, als da vorgestellt wurde und auch bei Aktenzeichen XY gelöst war, also als es dann hieß, es ist gelöst und jetzt stellt sich wohl heraus, es ist doch nicht gelöst. Und das ist eigentlich ein bisschen spannend, von daher, ja, das hat mich zumindest dabei, mal kleiner Teaser. Und bei dir?
Ich habe die Geschichte des wohl jüngsten Kriminellen der unserer Zeit dabei.
Aha, okay.
Und warum er keine Schuhe anhat, werden wir herausfinden. Du wirst nicht glauben, was Nummer 6 von sich gibt.
Genau. So, wer soll denn anfangen?
Weil du gefragt hast.
Okay.
Genau deshalb mache ich das jetzt.
Ja, dann bin ich gespannt.
Und zwar hört ihr jetzt die Geschichte des sogenannten Barfußbanditen.
Baby.
Zu Englisch der Barefoot Bandit. Sein bürgerlicher Name ist, weil diese Person, so viel sei gesagt, lebt noch. Diese Person hat den Namen Colton Harris Moore. Geboren ist er im März 1991, also er ist ein Jahr älter als ich.
In den USA.
In den USA, genau, auf den Camano-Inseln in Washington State. Mhm. Nicht in der Stadt, sondern im Staat. Weißer Cis-Mann. Mhm. Nicht, dass irgendwie jemand das Gefühl hat. Naja, seine Anklagen, ich zähle zwar nur so ein paar vor, auf, meine ich. Damit man weiß, was uns so erwarten wird. Mhm. Ihm wurde zur Last gelegt, Boote zu klauen, Autos zu klauen, Banken auszurauben, Cops angreifen und Einbrüche und Raubzüge durch Häuser zu machen und eventuell ein gestohlenes Flugzeug.
Eventuell, wenn es nicht ist. Und immer barfuß. Oder wie?
Fast. Fangen wir mal an. Aufgewachsen ist der Kleine in so einem Trailerpark, wie man es so kennt, ne? In diesem aus so Film, wo so die sozialen Härtefälle leben, auf so einem Campingplatz, umgeben von Schrott, ne? So ist der aufgewachsen. Das war irgendwie eine üble Gegend auf dieser Camano-Insel, weil irgendwie sogar so ein Schild an der Straße war, wo die gewohnt haben, wo drauf stand, und ich zitiere wirklich übersetzt auf Deutsch, aber wörtlich sinngemäß übersetzt: Übertritt diesen Punkt und du wirst erschossen.
Oha.
Steht auf diesem Schild in der Straße. So. Also so eine Assi-Gegend ist das.
Okay.
Ja, also die Vibes sind solche. Also das ist, ich finde, ist jetzt nicht so eine schöne Umgebung, um da aufzuwachsen als Kind, ne?
Nee, nicht wirklich.
Also Geschmackssache. Sein Vater ist ein Heroinabhängiger, der sogar schon im Knast war, weil er seinen Sohn mit 12 irgendwie schon krankenhausreif geprügelt hat.
Also eigentlich so richtig Klischee, wie man es so aus so Filmen und so kennt, ne?
Ja, aber pass mal auf.
Schon Film.
Und was war die Mutter? Mhm. Willst du raten?
Bankkauffrau. Nein, weiß ich nicht.
Fast. Sie war alkoholabhängig. Also Alkoholikerin mit Aggressionsproblemen.
Oh je, ey. Und dann haben
also das ist jetzt komplett Klischee erfüllt.
Ja, in Deutschland würde man jetzt vielleicht mal fragen, und das Jugendamt, aber in den USA weiß ich nicht.
Guter Punkt. Guter Punkt, dass du das sagst. Das Jugendamt kam quasi im Laufe des Lebens von diesem Jungen öfter mal da vorbei. Mhm. Und ist immer wieder gegangen mit den Worten: Nö, hier sieht alles gut aus für uns. Schönen Tag noch.
Sieht alles gut aus für uns.
Das ist das Klassische von so einem Jugendamt. Weißt du, wenn die da sind, benehmen sich die Eltern. Und wenn die dann weg sind, ist so wieder, du gehst wieder unter die Treppe, Junge.
Also keine so hohen Niveauansprüche, sag ich mal.
Nee. Mit 7 Jahren hat auch der kleine Colton angefangen, sich über Tage im Wald zu verpissen. Kann ich auch verstehen bei solchen Eltern. Ne? Der ist dann wirklich von zu Hause abgehauen und ist über mehrere Tage und Nächte im Wald geblieben.
Ja, ist auch schön da, ne?
Abstand von zu Hause. Ja. Also der wurde nicht rausgeschmissen, sondern der ist freiwillig im Wald geblieben. Und da hat das halt angefangen, ne? Mhm. Mit den Klauen. Wenn er so irgendwie mal über Tage draußen unterwegs war und natürlich an der frischen Luft gepennt hat, dann ist er auch vielleicht mal irgendwo so mal eingestiegen und hat sich an so einem Kühlschrank bedient. Oder eben auch Decken und Klamotten geklaut, damit ihm nicht so kalt ist. Also im Wald kann es schon mal ein bisschen frisch werden nachts.
Also er
auch, auch im Sommer.
Ist er jetzt quasi richtig ausgebrochen und dann in der Wildnis oder was?
Ja, der ist wirklich so im Wald und dann so abseits von zu Hause und dann einfach rumgeirrt und hat einen auf Survival gemacht.
Okay, ja.
Aber in der Zeit, weil er noch 7 Jahre alt war, ist ein bisschen jung, wurde der öfter erwischt beim Klauen. Also, aber so ein Kind beim Klauen erwischen, das ist ja so, ne? Mach das nicht nochmal.
Ja, was willst du auch anders machen, ne?
Ja, tatsächlich haben sie ihn schon immer mal wieder, also häufiger, 1 bis 2 Wochen in Jugendarrest gesteckt. Um auszunüchtern vom Rausch, vom Klaurausch. Mhm. Aber je mehr Übung der Junge hatte, desto bessere Sachen konnte er natürlich klauen, ne? Und irgendwann wurde auch sein Gedanke nicht mehr dieses, ich klaue, weil ich es brauche, sondern ich klaue es, weil ich es kann. Und das ist natürlich eine andere Herangehensweise, etwas zu klauen.
Ist halt auch die Frage immer bei sowas, ob da der Jugendknast wirklich eine Strafe darstellt, ne? Also wenn es ihm da vielleicht sogar besser geht, weil da kriegt er eine warme Mahlzeit, da hat er ein Bett und ein Dach über dem Kopf.
Ja, vielleicht hat er das ja sogar extra provoziert.
Ja, vielleicht das nicht unbedingt, aber vielleicht war er da auf jeden Fall nicht so beleidigt drüber, dass er in den Jugendknast muss. Ne? Also, mal nur so ein Gedanke.
Ja, aber ich finde aber sein Gedankenspiel, seine Degidierung der Gedanken, dass der nicht mehr klaut, weil er was braucht zum Überleben, sondern weil er das Gefühl hat, das kann ich mal versuchen zu klauen. Und klaut es einfach nur. Das wird für ihn, glaube ich, so ein bisschen so eine Art Spiel in diesem Zeitpunkt jetzt, ab diesem Punkt.
Eine Berufung.
So ein bisschen so ein Spiel. Ich mache das jetzt so lange, bis ich erwischt werde. Mhm. Und es wird immer extremer. Ne? Also fängst du mit kleinen Sachen an und dann wird es immer größer.
Ja,
dazu kommen wir ja vielleicht noch.
Bis zum eventuellen Flugzeug, ne?
Ja, richtig. Der wurde tatsächlich auch in der Phase mehrmals von der Schule suspendiert wegen Diebstahl, weil er auch in der Schule Sachen geklaut hat. Und das war so auffällig, dass seine Klassenkameraden ihm sogar den Spitznamen gegeben haben, Kleptocold.
Okay.
Weil er so ein Kleptomane war. Aber es ist ja auch eine Krankheit, ehrlich gesagt. Eine Kleptomanie ist ja... Es gibt ja Menschen, die können sich nicht dagegen wehren. So Kleptomanen.
Die einfach.
Das ist wie so, wie so, wie so, wie so, Wie so ein Drang.
So auf einer Familienfeier oder so. Ach, das hier, das Glas, das nehme ich jetzt aber mal mit.
Ich habe schon Leute gesehen, die wurden richtig aggressiv, wenn die was nicht mitnehmen durften.
Echt?
Ja. Also so im Hotel. Glaubst du, es fällt auf, wenn ich den Bademantel mitnehme? Ja. Ich will ihn einmal mitnehmen. Du nimmst den nicht mit. Mann! So wirklich, die wurden richtig gereizt dann plötzlich. Tja. Naja, es ist Klauen. Es ist offensichtliches Klauen. So ein Bademantel fällt doch auf. So ein Stück Seife ja nicht, aber so ein Bademantel?
Ja, ja. Ja, gibt Leute, die klauen Lampen und so aus dem Hotel, ne? Also das ist ganz, ganz komisch.
Gibt Menschen, die klauen das ganze Zimmer.
Ja, eben, ne? Die denken, so sie haben das gemietet raus und können dann alles mitnehmen. Denken die.
Da war ein Fernseher, ich dachte, ich nehme den mit.
Die Kaffeekapseln und der Fernseher gehören zum gleichen Inventar.
Den Minibar, den nehme ich auch mit. Gefüllt.
Ja, okay, der Typ war aber wahrscheinlich nicht so im Hotel, oder?
Nein. Der, im Gegenteil, der war eher unterm Radar.
Unterm Radar.
Mit 16 Jahren hat er angefangen, in teure Ferienhäuser einzubrechen. Hotels sind ja für Anfänger. Ferienhäuser. Mhm. Na? Die standen, da gab's wohl, oder da gibt's wohl ganz viele an den Küsten von diesen Kamano Islands. Er hat da mit 16 angefangen einzusteigen und mal mitzunehmen, was er so braucht. Und dann wurde er 2007 bei einem Einbruch erwischt. Weil irgendwie ein Nachbar von nebenan aus der Ferne in so einem Haus oder in dem Haus, in dem er gerade eingebrochen ist, Lichter angesehen hat. Sich aber sicher war, dass dieses Haus aktuell leer steht. Da hat er die Cops angerufen. Gehen Sie mal vorbei. Da wohnt gerade keiner, aber da ist Licht an.
Okay.
Dann haben sie ihn geschnappt. Und ihm wurden 23 Klagen vorgeworfen und die Strafe waren 4 Jahre Jugendhaft.
Oh.
Mit 16. Er wurde in so einen Minimal-Security-Knast, gefühlt so einen Schülerhort verfrachtet, wo er die restlichen 3 Jahre seiner Strafe absitzen musste. War gefühlt so eine Art offener Vollzug. Mhm. Aber da dann nicht so viel Security war, ist er einfach geflohen. Der ist einfach ausgebrochen.
Kein Bock
mehr. Mit 17. Er war dann 17 und ist einfach ausgebrochen aus dieser Jugendanstalt.
Also mit 17 definitiv Schwerverbrecher quasi. Also zumindest.
Ja, und dann? Und ab da hat das auch angefangen. Ab diesem Moment lebte er 2 Jahre lang flüchtig. Der war wirklich nonstop in Bewegung, quer durch Amerika. Der ist auch sogar mal kurz nach Kanada gegangen. Immer in Bewegung, damit man ihn nicht findet. 17 Jahre alt, also noch minderjährig, läuft durch Amerika. Also er hat viele Strecken zu Fuß zurückgelegt und wenn er mal irgendwie fahren musste, hat er einfach Autos geklaut. Ich schwör's dir, er hat einfach Autos geklaut und ist mit denen gefahren, bis der Tank leer war und hat das nächste geklaut. Mhm. Und er wurde nie gesichtet. Ne, die Polizei hat diesen Jungen nie gefunden und sie haben auch nie seine Route herausgefunden. Die haben nur irgendwie erkennen können oder zumindest mutmaßen können, dass er da und da und da gewesen ist, weil ganz plötzlich dort verhäuft von Einbrüchen und Diebstählen berichtet wurde oder die gemeldet wurden. Da haben sie gemerkt, okay, kann sein, dass der gerade da war, da wurde schon wieder viel geklaut.
So, das ist der bestimmt.
In Amerika gibt's, glaube ich, nicht nur einen Kleptoman, aber okay.
Ja.
Das ist auf jeden Fall deren Theorie gewesen, erklärt auch, warum sie ihn einfach nicht finden. Wobei, ehrlich gesagt, es gibt einen Grund, also zumindest der Grund, den ich recherchiert habe, ist für mich plausibel. Der ist nachtaktiv geworden, der hat sich nur noch nachts bewegt und da ist es kein Wunder, dass er nicht gesichtet wird von irgendwelchen Zivilisten.
Mhm.
Ne?
Ja, ja, klar. Ist oft so, ne?
Und also der war also nachtaktiv, dann immer irgendwie abseits vom Raster, also immer so am Waldrand leben. Und wenig in der Stadt sein und so, natürlich fällst du da nicht auf. Du bist ja gefühlt ein Geist.
Man muss auch erstmal hinkriegen, ne? Also, so zu leben, so einen Lebensstil zu haben, so lange auch draußen zu sein und sowas, das ist schon, also, ich glaube, das ist nicht nur angenehm, das ist schon sehr anstrengend.
Tatsächlich hat er auch im selben Zug der Nachtaktivität, seinem neuen Hobby, der Nachteulenbesichtigung, keine Ahnung, hat er sich sogar was gekauft, also nicht geklaut, er hat was gekauft.
Das erste Mal mit
17, nein. Und zwar hat er sich zum ersten Mal in seinem Leben mit 17 ein Nachtsichtgerät gekauft für $6,500.
Oh, das ist so ein richtig professionelles, was weiß ich, Militärgerät so oder was?
Ja, so wie bei Jurassic Park im Auto, die Dinger, die du aufsetzt.
Ach du Scheiße, ja, okay.
Aber weißt du, wie er das bezahlt hat?
Ja, mit Diebesgut oder so, wa?
Mit einer geklauten Kreditkarte.
Ach so, oder so, ja gut.
Also er hat's tatsächlich im Prinzip nicht, also er hat's tatsächlich auch geklaut eigentlich, weil gekauft hat er's ja nicht wirklich, weil es nicht sein Geld ist.
Stell dir vor, du bist derjenige, der Eigentümer
Alter,
der Karte.
Alter, wenn auf meiner Kreditkarte plötzlich $6,500 fehlen.
Ja, oder für ein Nachtsichtgerät und denkst du so, hä, was?
Ja, und warum in Amerika? Da war ich doch noch nie.
Ja, oder so.
Naja, aber das Ding, der Junge wurde halt ein bisschen nachlässig. Der hat sich ein bisschen ausgeruht auf seinen Skills. Und der hat irgendwie, weiß nicht, vielleicht hat er so einen Kink entwickelt, erwischt werden zu können. So, ne? Der hat irgendwie gerne Risiken eingegangen, das zu bekommen, was er wollte. Ne? Der ist auch irgendwann nur noch eingebrochen, nicht weil er musste, sondern weil er wollte. Also der ist dann in Häuser eingebrochen, um zu baden. Der hat sich einfach nur ein Bad eingelassen.
Ja, und dann...
Oder ist eingebrochen, um Fernsehen zu schauen. Einfach ein völlig belangloses Zeug.
Ja, was willst du sonst machen, wenn du das nicht machen kannst? Du musst halt,
was clever ist von ihm, was er gemacht hat wohl, als er gemerkt hat, dass keiner nach Hause gekommen ist für ein paar Tage, der ist einfach da geblieben im Haus. Der hat dann einfach nur weiter da gewohnt und hat sich auch wirklich Sachen bestellt im Internet und an die Adresse liefern lassen, wo er da gerade, wie nennt sich das im Deutschen? Besetzt.
Ja.
Wenn man ein Haus besetzt.
Ja.
Ja. Da hat er gelebt quasi in diesem fremden Haus und hat dann so Survival-Stuff hinbestellen lassen mit geklauten Kreditkarten. Also er hatte mehrere Kreditkarten.
Das ist schon ein krasses Risiko, ne?
Ja, definitiv. Deswegen, das meinte ich damit, dass er so ein bisschen nachlässig wird dadurch. Weil Kreditkarten kannst du ja auch irgendwie nachverfolgen und keine Ahnung.
Mhm.
Und Pakete natürlich auch, wenn so viel an dieselbe Adresse geht, fällt schon auf, wenn man es wirklich untersuchen würde. Und dann kam sein Masterplan, sein großer Traum, weil er so ein Flugzeug-Nerd gewesen ist oder ist. Dann hat er gesagt, er möchte mal so ein Flugzeug klauen.
Von allen möglichen Sachen. Er will ein wirkliches Flugzeug klauen.
Ja.
Und damit
fliegen dann. Mit 17 hat er sein erstes Flugzeug sogar geklaut.
Und das war ein Modellflugzeug.
Das war eine Cessna 182S.
Ja, muss ja eine Cessna
ist sein. Ist so ein kleines Flugzeug für so zwei Personen oder so ein kleines, so wie Captain Baloo und seine Crew.
Ja, so eine Propellermaschine, ne?
Ja, genau. Ja. Ich rede von so einem Flugzeug.
Und dann konnte er die aber
noch gar nicht ziehen. Ja, aber das Ding ist, genau, wie hat er sie geklaut? Er musste sie ja irgendwie wegschaffen. Ich schwöre es dir, kein Mensch weiß bis heute, wie er das geschafft hat, aber er ist einfach, er hat sich in dieses Flugzeug gesetzt und ist weggeflogen. Aha. Aber er hat noch nie in seinem Leben ein Flugzeug gesteuert, geschweige denn war er Passagier in irgendeinem normalen Flugzeug im Urlaub.
Vielleicht war er irgendwo im Haus von irgendjemandem, ne, ist er eingebrochen, um da hier Microsoft Flight Simulator zu spielen.
Das sind die Vermutungen. Tatsächlich, die Vermutungen sagen,
wow,
dass er einfach irgendwie sich Bücher zugelegt hat, um das zu lernen, über das Lesen und so Flugsimulatoren benutzt hat. Er selber hat aber in der Aussage gesagt, dass er da einfach, der hat das einfach beim Machen herausgefunden. Der hat sich reingesetzt und Knöpfe gedrückt und so Hashtag Learning by Doing.
Ja. Also er ist...
Aber ich finde, das ist krass, weil das Landen ist viel, viel gefährlicher und schwieriger als das Starten.
Definitiv, deswegen ja. Aber er ist dabei so nicht richtige, gestorben, gut, ja.
Nee, so eine richtige Bestätigung, wie er das jetzt geschafft hat, gibt's nicht. Er sagte, er hat's einfach irgendwie herausklamüsert. Was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, aber ich glaube, ich hätte es auch so gemacht.
Und dann?
Einfach reingesetzt und dann mal gucken, wo ist Gas, wo ist Bremse hier. Und vor allem, das ist ja nicht in den 70ern, das ist ja die Gegenwart, wo das alles hier passiert. Da gab es ja auch schon Handy und YouTube. Der hätte ja auch währenddessen auf dem Handy irgendwie was aufmachen können, so ein Video und zu gucken, wie man das bedient. Das ist meine Theorie.
Ja, okay.
Beim nächsten Plan vom Flugzeugdiebstahl hat er mehrere Tage an so einem Flughafen gechillt, um die Security auszuchecken, was da alles für Sachen sind, welche Modelle da anfliegen, welche Routen die machen, um wie viel Uhr welches wann kommt und so.
Mhm.
Mehrere Tage observiert und hat dann sich Routen und Pläne gemacht, wo er mit so einem Flugzeug zwischenlanden kann in Amerika. So über Google Maps hat er das dann gemacht. Und mit dieser Methode hat er einfach 5 Flugzeuge geklaut. 5.
Oha. Also einfach mal geklaut.
Ohne und Piloten. Also ohne Pilotenschein. 5 Flugzeuge geklaut.
Ja, aber die hat er dann nirgendwo hingekarrt. Die hat er dann einfach mal sich quasi ausgeliehen.
Die hat er dann irgendwo, er ist eingestiegen, damit weggeflogen, unautorisiert, hat die irgendwo in irgendeinem Maisfeld gelandet und ist zum nächsten.
Hä? Okay.
Er hat immer nur kurze Strecken geflogen. Immer so von Start zu Start ein bisschen.
Aber da hat man es ihm ja eigentlich viel zu einfach gemacht, wenn er da so in dieser, wie soll man sagen, in der Sinnlosigkeit dieser Aktivitäten quasi so drin ist.
Wieso leicht gemacht?
Na, weil man hat ihm ja irgendwie gar keinen Stopper davor gesetzt oder so. Ne? Also irgendwie.
Ach so, ja, nee, weil man hat ihn ja nicht gekriegt. Man wusste ja nie, wo er gerade ist.
Ja, ja.
Verstehe ich dich gerade nicht.
Nee, ist richtig, eben. Ne? Ja. Aber das ist halt so, er wusste schon, also man hat so das Gefühl, er wusste schon gar nicht mehr, was er machen soll und macht dann halt irgendwie so sinnloses Zeugs, wie eben irgendwelche Flugzeuge auf dem Maisfeld sammeln, wo man denkt so, hä, was willst du denn damit?
Aber durch diese Flugzeugnummer, durch diese mehreren Flugzeugdiebstähle, wurden die Medien auf den aufmerksam und der hat plötzlich irgendwie so einen Ruhm erlangt als Barefoot Bandit, da kam der Name zum ersten Mal richtig vor,
okay,
dass man ihn so genannt hat, weil die einen, die fanden den mega cool, weil es kam ja niemand zu Schaden, das ist ja eigentlich nur so ein bisschen so eine Message, so ein aufmüpfiger Teenager gegen das System, so, der tut ja niemandem was zu leid, deswegen haben viele den irgendwie so ein bisschen gefeiert und andere fanden es nicht so cool.
Mhm.
Und der Grund, warum man ihn Barfuß-Bandit genannt hat, ist richtig dumm. Der war nur manchmal barfuß. Der hat nicht alles grundsätzlich barfuß gemacht. Aber das haben sie irgendwie dann ihm so gegeben. Das war dann seine Trademark und der hat damit halt gespielt, ne? Und der hat dann gemerkt, okay, die Leute mögen mich und was, das, die Nummer mit dem Barfuß und so. Da hat er dann sogar zum Teil so, wenn er jetzt in einem Supermarkt war und sich da sein Essen zusammengeklaut hat, hat er dann auch mit Kreide so Fußabdrücke hinterlassen im Laden, als er gegangen ist. Und hat so einen Brief hinterlassen, der unterzeichnet war mit der Barfußbandit und seinem vollen Namen.
Aber irgendwie haben sie ihn dann doch gekriegt, oder nicht?
Er hat nie ein Geheimnis draus gemacht, wer er ist, und in diesem Brief stand wirklich drin, gezeichnet, sein voller Name und unten drunter aka The Barefoot Bandit.
Ja.
Ich find's so witzig, weil das ist so nonchalant, der macht das alles so. Ja, so richtig offensichtlich, ja, ich bin's, so, fangt mich doch.
Er ist stolz drauf, ja, gibt's auch solche Leute, ne? Und irgendjemand hat dann mal irgendwann die Polizei gerufen, und als sie ihn dann barfuß gesehen haben, oder wie?
Die Polizei hat eine riesen Suchaktion gemacht plötzlich in Amerika mit Hubschraubern und Suchhunden und was nicht alles.
Ja.
Und als er das gemerkt hat, weil das war alles plötzlich auch die Nachrichten und so die Medien, das rückte alles immer näher an ihn ran. Hat ihn immer mehr eingedrückt und in eine Ecke gedrängt quasi. Hat er gesagt, er muss da weg. Er muss weg aus diesem Land.
Okay.
Und was hat er gemacht?
Mit einem seiner Flugzeuge ist er dann weg.
Ja, er flog mit einem kleinen Flugzeug von Bloomington, Indiana, 1200 Meilen raus zu den Bahamas.
Wow, okay.
Also das ist eine weite Strecke im Vergleich zu den anderen Strecken, die er geflogen ist. Und es ist trotzdem beachtlich, dass es so ein Minderjähriger ohne Pilotenschein schafft, mit null Pilotenerfahrung und auch gar keine Navigationsskills, ein Flugzeug von Amerika zu den Bahamas zu fliegen, übers Wasser. Auch schon riskant, wenn man da keine Ahnung von hat. Wobei ich auch wieder da denke, yo, der hat einfach Google Maps offen gehabt wahrscheinlich.
Ja, guckt so, ah ja, jetzt bin ich gerade hier, hier ist noch Wasser. Und
ja, ein bisschen mehr nach links, nach rechts, so jetzt.
Ja, ja, gut.
Und dann ist er auf den Bahamas gelandet, auf einer Insel, in einer Stadt, die heißt Great Abaco. Never heard. Ist eine Stadt mit 17.000 Einwohnern, also relativ klein.
Und da lebt er glücklich bis in alle seine Tage.
Oder? Nee. Als er da angekommen ist, haben die Bewohner plötzlich gemerkt, dass denen Dinge fehlen, dass sie beklaut wurden und so.
Ach so.
Und das war, und dass der das Problem war, dadurch, dass dieser Colton in der Zeit schon so berüchtigt war, haben die Leute sofort gecheckt, dass er da ist, auf der Insel.
Ach so, die wussten quasi, weil das hat sich so rumgesprochen, international, dass die
ja,
wussten,
ja, das, oh,
das
sich,
ist bestimmt der Typ.
Genau,
der,
genau. Ah. Und dann hat sich das auch auf der Insel oder in der Stadt, wo auch immer das ist, rumgesprochen, dass der da ist. Okay. Und der wurde auch ein- oder zweimal gesichtet, hat sich auch mal auf so ein Date eingelassen mit so einem jungen Mädel dort vor Ort.
Und dann haben sie ihn da geschnappt?
Und dann hat das FBI ein Kopfgeld ausgesetzt auf ihn. Für $10,000. Und da haben die natürlich auf den Bahamas Spitz bekommen. Okay, da gibt's Kohle für. Und das führte dann tatsächlich zu einer Verfolgungsjagd auf dem Wasser. Da hat er plötzlich Boote geklaut.
Oh.
Also musste natürlich ein Boot klauen, um abzuhauen von den Cops.
Ja.
Und hat dann noch ein Boot geklaut. Und hatte eine Waffe. Und da gab es wirklich die Cops mit einem Boot und er wie im Hollywood-Film. Er haut ab auf dem Boot, die hinten dran, die schießen Richtung ihn, er schießt Richtung die. Sie treffen nicht ihn, sie treffen den Motor.
So Cobra 11, Bahamas.
Ja, genau.
15 Sachen, genau, die explodieren und so.
CSI Bahama. Und dann haben sie den Motor von seinem Boot getroffen. Dementsprechend ist das Boot stehen geblieben und er konnte sich nicht mehr verstecken auf dem offenen Gewässer.
Und dann?
Da wurde er abgeführt. Und zwar barfuß. Also er ist barfuß geflüchtet. Und das war so ein bisschen so ein Mic-Drop von ihm. Und das Erste, was dann die Cops gemacht haben, also die Bahama-Cops, das Erste, was die ihm gemacht haben, sie haben ihm Schuhe angezogen.
Sehr nett.
So absichtlich. Die haben gesagt, jo, die Genugtuung geben wir dem nicht. Zieh deine Schuhe jetzt an, du beschissener Barfuß-Bandit, Alter, von wegen barfuß. Dann kam es zur Gerichtsverhandlung und er hatte die Wahl zwischen 3 Monate Knast oder $300 Strafe. Und jetzt rate mal, was davon er genommen hat.
Knast.
Er hat sich natürlich die $300 Geldstrafe genommen.
Ach so.
Um freizukommen. Das Problem war, da war er zwar in den Bahamas raus, aber er musste in die USA zurück. Da war die Strafe ein bisschen anders.
Und zwar wie?
Ihm wurden ungefähr an die 100 verschiedene Diebstähle vorgeworfen und andere Strafen, inklusive wie zum Beispiel Angriff von Polizeibeamten. Das waren alles Sachen, die bei ihm dann aufgezählt wurden. Und das Urteil daraufhin waren für ihn, und jetzt kommt's, Trommelwirbel, 7 Jahre Knast.
Oh.
Und das klingt jetzt nicht viel. Für das, was er gemacht hat. Aber es gibt einen Grund. Und zwar wurde Strafmilderung beantragt und genehmigt, weil man hat sich dazu entschieden, dass seine schwere Kindheit und die Verhältnisse, in denen er aufgewachsen ist, die Ursache waren, warum er sich in die Richtung bewegt hat, in die er dann am Ende gegangen ist.
Ja, logisch. Ne? Ja.
Und es spielt natürlich auch eine große Rolle, dass viele der Straftaten, die er gemacht hat, als er noch minderjährig war. Das ist natürlich nochmal eine andere Gewichtung.
Mhm.
Und von den 7 Jahren verbrachte dieser Colton einfach mal knapp 5 Jahre im Knast. Dann durfte er gehen.
Und hat er dann gelernt?
2016 wurde er freigelassen. Und weißt du, was passiert ist? So happy ever after. Der Anwalt, der ihn damals verteidigt hat in der Verhandlung,
hat ihn geheiratet.
Hat ihn bei ihm eingestellt in der Kanzlei, hat ihm einen Job gegeben.
Ach so.
Bei sich. Und jetzt ist der so ein rechtschaffender Mensch, ein Erwachsener, der ein Jahr älter ist als ich. Und netter Mensch. Und ein lustiger Funfact noch zum Schluss von dieser doch nicht so düsteren Crime-Geschichte von mir.
Er hat noch den Pilotenschein gemacht.
Wow, du bist gar nicht so schlecht. Du bist gut im Raten, aber falsch. als er rausgekommen ist, hat er so ein Crowdfunding-Projekt geöffnet, dass man ihm doch Spenden schicken soll, damit er einen Pilotenschein machen kann.
Oh, hat aber nicht geklappt.
Es wurde ihm untersagt. Er hat gesagt, er soll das lassen. Oh. Es war ein bisschen zu früh. Aber ja, nee, das ist nur ein bisschen lustig, dass er am Ende gesagt hat, so, darf ich jetzt einen Führer, dass ich hier so einen Pilotenschein machen?
Ich bin noch berühmt, danke. Ja, war eigentlich voll gut, ne? Dann hätte er jetzt hier noch so MTV machen sollen oder so, dann macht er noch so ein Crossover mit den Kardashians und sowas am Ende. Ne, so als berühmter, Straftäter. Auch nicht schlecht. Wäre echt eine coole Story geworden, wenn er dann auch noch hier so eine Reality-Show draus gemacht hätte und so.
Also, ich bin durch mit meiner Geschichte. Was hältst du von der?
Ja, ist witzig und natürlich blöd für alle diejenigen, die da beklaut wurden und sowas, aber der hat echt lange durchgehalten und scheint ja auch ein cleveres Kerlchen zu sein, ne? Also, wie willst du das sonst anders hinkriegen? In der Wildnis leben, fliegen ohne je fliegen gelernt zu haben mit dem Flugzeug. Dich quasi so durchzuboxen alleine in jungen Jahren, ne? Also ist gut, dass er nicht aufgegeben hat. Der ist halt nicht daran verzweifelt. Manch andere, die wären ja vielleicht selber drogensüchtig oder so geworden, aber er hat wahrscheinlich gesehen, was das mit seinen Eltern gemacht hat und so. Also nicht schlecht.
Ja, und es ist kein erfundener Fall. Das ist echt passiert.
Ja, hier gibt's keine erfundenen Fälle bei uns. Das machen
wir. Deswegen sind es ja auch True Crime-Geschichten.
Eben.
Und nicht Crime-Geschichten.
Ich hab,
und jetzt bin ich mal gespannt mit deiner Geschichte.
Ja, ich habe einen Fall aus dem Jahre 2018 im Herbst, ist also noch gar nicht so super lange her. Und bei diesem Fall wurde Ende des Jahres 2022 ein Urteil gefällt. Und das vielleicht Spannende hierbei mal vorweg, es geht gar nicht um eine direkte Person, wie bei dir jetzt so, die da irgendwie die Hauptperson des ganzen Krams ist, sondern es geht um eine Sache, und zwar um eine Warnbarke. Kennst du das?
Eine was?
Eine Warnbarke.
Nein.
Also Warn kenne ich, ne, warnen. Eine Barke, da war ich auch so, hä, was ist das denn? Was meinst du?
Ich weiß, was eine Backe ist.
Ja, eine Backe
ist was anderes.
Nee, aber was meinst du? Was ist eine Warnbarke?
Eine Schranke?
Ja, so ungefähr. Das sind diese Sachen, die in der Baustelle stehen. Weißt du, da haben die doch so ein Gummifuß oder sowas, so aus irgendwie grau oder schwarz. Und da steht dann halt diese Warn, also das ist quasi Teil der Warnbarkenfuß und drauf steht dann so aus Plastik so ein Dingen, dass du halt da Abstand halten sollst und so. Und oben drauf ist dann vielleicht noch eine gelbe Leuchte.
Ah, die rot-weißen Säulen da.
Diese gestreiften,
okay.
Man könnte fast sagen, ein Schilder oder so. Also es nennt sich eine Warnbarke, war mir jetzt auch noch nicht so klar. Und diese Warnbarke, beziehungsweise dieser Fall, um den es geht, der war halt mal schon bei Aktenzeichen XY dargestellt. Und zwar ist jemand mit dem Auto gefahren, das war wohl relativ früh morgens, an einer Landstraße, wo also jetzt auch nicht gerade so super wenig Verkehr ist, also da fahren dann wohl ab und zu auch schon mal Autos vorbei. Und ja, so ein Mann ist da lang gefahren in seinem Auto unter einer Brücke und dann auf einmal sagt Klatsch und er hat eine Warnbarke auf seinem Auto auf die Windschutzscheibe geknallt gekriegt, 30 Kilo schwer, die wohl anscheinend von einer Brücke geworfen worden ist. Ne, ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch im Auto die Windschutzscheibe, die ist ja geklebt, ne? Das ist ja nicht nur ein Glas. Ne, sonst wird's ja da bei jedem Steinschlag wird ja der Stein direkt durchkommen in die Fahrerkabine und sich da schön wohlfühlen. Die ist ja geklebt, dass da halt nicht so große Schäden unbedingt entstehen sollen, ne?
Ja.
Ja, und dementsprechend ist bei ihm die Windschutzscheibe von dieser Warnbarke auch nur in Anführungsstrichen schwer beschädigt worden und nicht durchbrochen, weil sonst wäre er vielleicht auch gestorben oder so. Also wenn, ne, kommt auf die Fahrerseite oder so, bricht dann durch und dann, ja, hast du dann so ein Ding im Gesicht, 30 Kilo schwer, ne?
Ja.
Und dieser Fall hat dann natürlich auch für Aufsehen gesorgt, vor allem dann auch bei Aktenzeichen XY, weil solche Fälle kennt man ja auch schon mal, ne? Hast du vielleicht auch schon mal von gehört, wenn irgendwie Steine, große Felsen quasi von Autobahnbrücken geworfen wurden und auch ja schon Menschen dabei gestorben sind, weil das dann irgendwie durch die Windschutzscheibe gekommen ist auf die Beifahrerseite und dann ist da irgendjemand von umgekommen oder so. Oder auch sonst Leute, die da irgendwelche Flaschen oder sowas von der Brücke schmeißen. Das kann schon echt gefährlich sein. Und so ja jetzt auch in diesem Fall mit einer Warnbarke, die 30 Kilo schwer war, aus Spaß quasi. Und da ist dann wieder so eine Debatte entbrannt, ne, über gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, wie schlimm sowas ist und ja, wie man sowas bestrafen sollte, wie man sowas ansehen sollte und so. Das gab es damals auch. Und halt eben die Vorstellung bei Aktenzeichen XY.
Ja.
Und dann gab es wieder bei Aktenzeichen XY, ein paar Monate später, dieser Fall bei Aktenzeichen XY gelöst. Ne, also da haben sie dann ja immer diese Rubrik in der Sendung, meistens nach dem ersten Fall heutzutage, wo dann kommt, ja, hier sind gelöste Fälle, die wir Ihnen mal vorgestellt haben und wie es ausgegangen ist. Und da war eben auch dieser Fall mit der Warnbarke. Und das war eigentlich ganz kurios, weil so lange war da gar nicht dazwischen, zwischen dem, dass der Fall vorgestellt wurde und zwischen dem, wo er gelöst war. Weil in dem Fall selber ist man davon ausgegangen, dass da irgendwie eine Gruppe Leute oder so oben auf der Brücke diese Warnbarke runtergeschmissen hatten. Und jetzt hieß es dann, nee. Anscheinend wäre der Täter selber das Opfer gewesen, also der Täter hätte selber diese Warnbarke auf sein Auto knallen lassen. Und
warum?
Und das wäre dann ja Vortäuschen einer Straftat oder sowas. Na, irgendwie sowas ist das, also es ist ja auch strafbar, wenn du halt eine Straftat vortäuscht. Und da habe ich auch nur gedacht, wow, und dann hat er das quasi bis zu Aktenzeichen XY reingebracht, mehr oder weniger, ne, die Polizei und so, und er war dann selber der Täter. Das ist schon ziemlich krass, ne?
Ja.
Ja, und dabei haben die sich wohl auf einen Gutachter sehr versteift, der damals gesagt hat, dass es nicht möglich ist, keinen schlimmeren Schaden bei einem Wurf aus 5 Metern Höhe anzurichten. Also wenn diese Warnbarke von der Brücke geworfen worden wäre, dann müsste sie eigentlich immer die Scheibe zerstört haben. Das geht eigentlich gar nicht, dass sie heile geblieben ist, weil er selber, dieser Gutachter, hat wohl auch Wurfversuche und so unternommen und ist immer zu dem Entschluss gekommen und zu dem Ergebnis gekommen, die Scheibe zerbricht. Jetzt in diesem Fall war es halt nicht so. Und da hat er dann gesagt, ja gut, der hat anscheinend die Warnbarke selber auf das Auto geschmissen. Das war dann die Schlussfolgerung daraus. Also Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es vorgetäuscht war. Er hätte vielleicht auch ein Motiv, dass er irgendwie Geld ist oder so, Versicherung oder was weiß ich was hier, die Opferorganisation Weißer Ring, vielleicht auch schon mal gehört. Die hat ihm 4.000 Euro Unterstützung gezahlt anschließend. Aber ich weiß ja, also, dass man das deswegen macht, also, ich weiß ja nicht. Man weiß ja nicht, ob die was zahlen, oder?
Nee, weiß man nicht.
Nee. Auf jeden Fall hieß es, ja?
Aber ich verstehe das gerade nicht.
Was denn?
Also, der Typ, der diesen Fall damals selber an Aktenzeichen XY gegeben hat,
das wird ja die Polizei gewesen sein.
In der er sich als Opfer dargestellt hat,
ja,
war aber von Anfang an der, zumindest behauptet der Täter, und jetzt sagt will ein Gutachter sagen, dass das nicht ist. Hä, kannst du es nochmal kurz zusammenfassen, die grobe Nummer?
Nee, andersrum. Also er selber war das Opfer, ne, in Anführungsstrichen.
Also er war in echt das Opfer.
Genau, er hat sich selber als Opfer gesehen und dann kam der Gutachter und hat gesagt, kann gar nicht sein, dass das aus so einer großen Höhe geworfen wurde, weil das sonst ja die Scheibe definitiv zerstört haben müsste. Also war er vielleicht selber der Täter.
Okay.
Na, das war dann so. Und dann hat die Staatsanwaltschaft halt gesagt, okay, wir glauben das, wir gehen davon aus, dass es vorgetäuscht war, weil es ist halt übliche Praxis, dass wenn solche Gutachten kommen, dass man sich grundsätzlich erstmal sehr darauf versteift, sehr darauf vertraut, dass die stimmen. Und wenn der Gutachter sagt, ne, das geht nicht, da muss man dann halt gucken, okay, wie geht es denn sonst? Und dann haben die dann gesagt, dass der Täter, in Anführungsstrichen, also wer auch immer das dann jetzt gewesen ist, also laut Gutachter war es ja der Fahrer selber, dass der wohl von der Brücke tatsächlich die Barke runtergeschmissen hatte, aber halt nicht aufs Auto, sondern einfach so. Und dann hat er unten angekommen wieder die Barke nochmal hochgehoben und dann auf die Windschutzscheibe geknallt. Aus niedrigerer Höhe quasi, um geringeren Schaden entstehen zu lassen. Und da haben dann, hat dann der Richter gedacht so, hä? Warum sollte jemand das machen? Das, also für den Richter hat das keinen Sinn gemacht. Der fand das sehr unwahrscheinlich, dass das so passiert ist. Und dann hat er wohl gesagt gehabt, ja, kommt mal her, jetzt müssen wir hier mal diskutieren und mal gucken, wie das denn wirklich gewesen ist. Und dann, dass da halt so ein großer Zweifel bei rausgekommen ist, dass es eben total unwahrscheinlich ist, wenn der erst auf die Brücke geht, dann das runterschmeißt und dann das runtergeschmissene wieder aufhebt. Ich meine, das wiegt 30 Kilo, ist jetzt auch nicht so einfach. Und dann nochmal ein bisschen hochzuwerfen, das ist, also es wirkt schon echt sehr merkwürdig, ne?
Ja, klar. Ja. Ich habe ja schon Schwierigkeiten mit einem Getränkekasten.
Ja. Ja, und am Ende ist dann rausgekommen, dass die Staatsanwaltschaft dann auch selber gesagt hat, so, ja gut, das ist schon echt komisch. Und nachdem dann beide Seiten für einen Freispruch waren, ist er dann auch freigesprochen worden. Also er gilt quasi nicht als Täter. Und es gibt auch noch zwei Indizien dazu. Und zwar wurde eine Schnapsflasche auf der Straße gefunden, deren Deckel aber oben auf der Brücke war. Was ja dann, also hätte er ja theoretisch auch oben da irgendwie aufmachen, den Deckel hinschmeißen und so, aber das macht ja auch, wie vorher auch, das macht eigentlich keinen richtigen Sinn. Also es wurde wohl schon mal vorher etwas von der Brücke geworfen und zwar eben diese Schnapsflasche. Das steht fest und es gibt auch Schleifspuren des Barkenfußes am Brückengeländer. Also es ist quasi klar ersichtlich, dass diese Warnbarke von der Brücke kommt und auch am Brückengeländer dran war. Also, dass die daher kommt, ist halt unstrittig. Genau. Und deswegen hat man dann ja gesagt, gut, er war es nicht. Das ist der Schlussstrich. Er ist freigesprochen. Und dementsprechend ist dieser Fall ja jetzt von gelöst wieder zu ungelöst in die Akten gekommen. Also ist dann jetzt halt wieder die Frage, wer war das?
Also ist der Fall wieder offen.
Ja, der Fall ist wieder offen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht das erste Mal war bei Aktenzeichen XY, dass ein Fall als gelöst gilt, der dann aber doch wieder nicht gelöst ist. Und das haben die bei Aktenzeichen tatsächlich auch nie gesagt. Also ich gucke das ja immer eigentlich, ne? Also ich gucke wirklich, ich gucke das jedes Mal, wenn Aktenzeichen XY kommt, gucke ich das. Und so häufig ist das ja auch nicht, von daher kann man das gut machen. Und ich kann mich halt nur daran erinnern, dass der bei gelöst kam, aber die haben danach nie gesagt, ja nee, sorry, ist wohl doch nicht gelöst. Eigentlich müssten sie das ja machen, ne? So Redlichkeit oder sowas. Fände ich jetzt nicht blöd, wenn sie sowas machen würden. Aber bisher noch nicht der Fall gewesen.
Vielleicht war es ja irgendein Obdachloser oder irgendein Penner.
Ja, die irgendwie, also in dem...
Der im Suff einfach seine Schnapsflasche, weil sie leer war, runtergeschmissen hat und dann einfach ein bisschen Bambule gemacht hat.
Dann noch die Warnbarke hinterher.
Ah ja.
Ja, die hatten da in dem Fall bei Aktenzeichen XY, hatten die da eine mutmaßliche Gruppe Jugendlicher sich vorgestellt, die dann halt sich da Späßchens gemacht hat und besoffen waren und dann halt diese Warnbarke aufs Auto geknallt hatten.
Ist auch, ich kann mich noch gut erinnern, als an diese, schon ewig her, wo in den Nachrichten ganz, ganz lange und ganz groß diskutiert wurde, wie dieser Baumstumpf von der Autobahnbrücke runtergeworfen wurde.
Ja, gab's auch.
Seitdem habe ich einfach Angst, mit einem Auto unter so einer Brücke durchzufahren.
Ja, zu Recht, glaube ich auch. Also ja, das stimmt.
Weil du hast ja auch einen gewissen Zahn drauf auf der Autobahn.
Ja.
Und dann kann ja schon das kleinste Ding, und wenn es ein Überraschungsei ist, da kannst du auch schon so ein, wie heißt das bei Karglas immer, so ein Sprung in der Schüssel oder wie nennt man das? In
der Schüssel.
Ein Steinschlag.
Steinschlag, ja, irgendwie so ein Sprung im Glas da so, ne?
Na, das kann Schein, ja, das kann sich Scheibe ja entwickeln in so ein explodierendes Fenster. Mhm.
Ja, ist schon nicht so geil, das ist schon echt schlimm und manchmal hört man es ja auch, ohne dass was Schlimmes passiert, manchmal einfach auch im Radio, in den Verkehrsnachrichten, wo dann kommt, bla bla bla, auf A irgendwas, schmeißen Leute Gegenstände von der Brücke. Da denkt man sich auch schon, oh je.
Ja.
Also hast du schon echt keinen Bock drauf, ne? Das ist schon nicht so geil. Deswegen, ja, und also das ist erstens nicht so geil und zweitens ist es halt auch nicht so geil, wenn du halt Opfer einer Straftat geworden bist und dann zum Täter gemacht wirst und erstmal selber vor Gericht stehen musst, wo dir vorgeworfen wird, dass du das selber fingiert hast. Wenn zu Recht der Fall ist, dann natürlich voll gut, ne? Aber so ist es halt dann auch, ja, fies, sag ich mal. Ne? Man kann es zwar nicht wissen, wenn der Gutachter das sagt, da muss man ja auch darauf vertrauen und sowas. Ist ja alles schön und gut, deswegen haben wir auch Gerichte, dass die Leute nicht direkt in den Knast kommen, nur weil irgendein Gutachter das geschrieben hat, sondern weil man dann trotzdem vor Gericht muss und dann gut, dass dieser Richter daran gezweifelt hat, dass es doch ein bisschen sehr unwahrscheinlich ist, was da abgegangen ist und sich dann doch alle auf Freispruch geeinigt haben, aber trotzdem nicht geil, als ja Opfer vor Gericht zu kommen und zum Täter quasi gemacht zu werden, das ist schon nicht so schön.
Aber was das betrifft, habe ich letztens auf Netflix so eine Doku-Reihe angefangen. Ich glaube, die heißt Beweismittel A oder so.
Ach so, ja.
Und da geht's auch tatsächlich in jeder Episode um was anderes vom Rechtssystem und was eigentlich nicht funktioniert. Woran Fälle wirklich falsch geschlossen werden, weil das eben auch hier, wie du es schon erwähnt hattest, bei dir, wenn es jetzt zum Beispiel so eine Gerichtsmedizin ist und die haben dann aus irgendeinem Grund, weil das System das so verlangt, den Abstrich so und so gemacht oder hier der Hund hat, der Leichenspürhund hat da nicht gebellt, also kann da keine Leiche gewesen sein, obwohl da eine war, dass das dann nicht gilt. Dann gilt das, was der Hund gemacht hat, zum Beispiel. Da gab es so einen Fall, da ging es um Eltern, die ihre Tochter irgendwie verloren haben. Und die haben dann irgendwie auch am Ende nach einer langen Suche die Suche eingestellt und gesagt, ja, das Kind ist tot und weg. Warum? Ja, der Hund hat keine Leiche gefunden.
Ach so, ja.
Und dann hieß es vom Gericht aus, jo, wenn der Hund nicht gebellt hat, dann ist das so.
Ja.
Und das ist halt schon ein bisschen komisch, wenn man auf solche Sachen wirklich sich verlässt. Und hier siehst du, hier ist das ja ein guter Beweis schon wieder. Die Staatsanwaltschaft hat irgendwie behauptet, dass das anders funktioniert haben könnte. Und dann hat der Richter gesagt, ja, das ist doch schon ein bisschen Bullshit, was du da sagst.
Ja, das ist also nochmal so grundsätzlich, wir sind halt auch darauf so geschult, sage ich mal, durch irgendwelche Dokus und sowas, wo wir dann wissen, ah, da war die DNA-Spur und da war der Hund und das ist dann deswegen aufgeklärt worden oder weil wir bei, was weiß ich, Vox Nitro und wo das ganze Zeug läuft, da Medical Detectives und sowas, wo es dann auch immer um irgendwelche Beweisstücke geht und um irgendwelche Forensik, die dann da Faserspuren gefunden haben und voll modern und alles super und deswegen sind die halt vor Gericht gekommen und verurteilt worden. Nur manchmal läuft's halt nicht so, ne? Manchmal sind halt die Beweise, die Beweismittel und sowas. Der Hund bellt falsch, die Forensik findet irgendeinen falschen Krams heraus oder so oder findet halt nicht das, was sie finden sollten und die Gutachter schreiben irgendwas, was sie meinen, ist richtig, was oder dann aber total unwahrscheinlich eigentlich dann sich anhört, ne? Also ja. Passiert halt auch mal, davon hört man nur oft nicht genug.
Oder sie finden irgendwie bei einer Verdächtigen so ein Mikropartikel Blut, was wahrscheinlich von ihr selber ist, um nur zu sagen, jo, da ist Blut dran, die ist schuld.
Ja, jo, da ist Blut
dran. Das ist wirklich so.
Die hat sich selber
umgebracht. Jo, Digga, die ist schuld. Hast du nicht gesehen, wie rot dieses T-Shirt ist? Das ist eine Faser Blut. Naja, egal.
Ja, auf jeden Fall spannende Sachen.
Aber liebe Zuhörer, die gerade vielleicht Auto fahren oder Fahrrad, keine Ahnung, fahrt vorsichtig, besonders bei Autobahnfahrten mit sowas, ne?
Ja, definitiv. Passt auf euch auf. Und ja, eine schöne Woche euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne Feedback oder sowas bei Instagram zum Beispiel. Und folgt diesem Podcast, gebt uns eine Bewertung, eine nette. Und dann sagen wir bis nächste Woche wieder. Ich bin Florian.
Ich bin Yassin. Like and subscribe. Die B-Engel. Jeden Sonntag neu. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Und bye, Bitch.